Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Wenn die Arbeit nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Das ist das Thema heute bei uns an diesem ersten Adventssonntag. Mein Gast ist nämlich Pfarrer Hubert Ratzinger aus Großaitingen, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Priesterjubiläum feiert. Erstmal Gratulation an Sie, Herr Ratzinger.
Herzlichen Dank, Frau Fischer.
Herr Pfarrer, bei Eheleuten, das sagt man ja bei den 40 Jahren, Rubinhochzeit dazu. Gibt es eigentlich so einen Begriff bei Priestern auch? Ist das Ihr rubinernes Priesterjubiläum?
Also ein Wort kenne ich nicht. Aus 40-jährige Priesterjubiläum, das ist wirklich ein Begriff und wird auch normalerweise echt gefeiert.
Das haben Sie auch in diesem Jahr ausgiebig gemacht, oder?
Es war ein schöner Augenblick. Es ist natürlich die Frage, passt so eine Feier noch in unsere heutige Zeit, wo die Kirche so kritisch gesehen wird. Auf diesem Hintergrund habe ich aber schon auch bewusst gesagt, jawohl, ich feiere dieses Jubiläum. Ich bin auch gefragt worden von meinem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, ob ich das denn feiern will. Und dann haben wir das auch miteinander schön geplant. Und ich glaube, es war sinnvoll. Es ging so weit, dass dann Leute gesagt haben, Herr Pfarrer, wann feiern Sie denn Ihr nächstes Jubiläum? Der Gottesdienst war so schön.
40 Jahre, eine lange Zeit. Wir blicken zurück auf die schönsten Momente. Ich bin Eva Fischer. Ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen ersten Adventssonntag.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Pfarrer Ratzinger, Sie sind in Lindau geboren. Sie haben zwei Geschwister, gell? Erzählen Sie uns doch ein bisschen aus Ihrer Kindheit. Wie war denn die?
Also ich erinnere mich sehr gerne an meine Kindheit im schönen Lindau am Bodensee, wo die Berge so nah sind und das Wasser, was mich auch sehr stark natürlich beeinflusst hat. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 2 Jahre älter und eine jüngere Schwester um 3 Jahre jünger. Mein Bruder ist dann Physiker geworden, meine Schwester ist Lehrerin geworden und ich bin Pfarrer geworden. In unserer Kindheit war wirklich das Familienleben sehr prägend. Sonntag hat immer der Familie gehört und wir haben da auch unterschiedliche Unternehmungen durchgeführt, ob Bergsteigen oder Baden gehen oder spazieren gehen oder Radfahren. Und mein Vater war so ein Entdeckertyp, da war jeder Sonntagsspaziergang eine Überraschung.
Und ich glaube, Sie waren schon auch eine sehr gläubige Familie, oder?
In unserer Familie war das tägliche Gebet selbstverständlich. Für mich als Kind, es gibt immer die Phase, wo du als Kind denkst, Mama und Papa sind die Höchsten und im Gebet erleben zu dürfen, dass sie nicht dein Gegenüber sind, sondern mit dir eins werden im Vertrauen Gott gegenüber, wo sich die Frage stellt, wer ist denn dieser Gott? Das sind ja meine Eltern selber wie Kind und wir sind eins. Dieses Gebet in der Familie hat mich sehr stark geprägt und die Einheit in unserer Familie auch gefördert und gestiftet. Dieses Einssein im Vertrauen auf Gott, das ist für mich sehr bewusst und führte dann auch zu dieser Gewissheit, Gott ist immer da.
Und Sie haben mir mal erzählt, Sie haben ja sogar Frühkommunion gefeiert. Das heißt, Sie waren schon ganz, ganz früh auch von Gott, von Glauben hingezogen.
Meine Eltern waren im sogenannten Pater Leppich-Team. Der Pater Leppich war ein großer Prediger in den 60er Jahren und 50er Jahren und er hat dann Familienkreise gegründet und da waren meine Eltern in so einem Familienkreis und da ist die Frühkommunion auch propagiert worden. Ich bin dann mit 5 Jahren tatsächlich 1963 zur Kommunion gekommen und kann mich noch gut an dieses Ereignis erinnern. Für mich immer ganz nachhaltig auch, wie dann meine Mutter in der Bank mit mir gebetet hat, in der Kirchenbank, nachdem ich den Leib Christi empfangen habe, und auch mein Gespräch mit dem Pfarrer vor der Frühkommunion, wo ich bis heute so ein Bild vor Augen habe, sein Lachen im Gesicht, wo dieser Goldzahn strahlt. Ja, das habe ich verinnerlicht.
Sie sind nicht der einzige Pfarrer in Ihrer Familie. Gell? Da gibt es ja auch mehrere, die den gleichen Weg eingeschlagen haben wie Sie.
Es ist so, dass wir praktisch einen Onkel hatten. Der Bruder meines Vaters war Pfarrer in Lindau-Zech. Und mein Neffe, der Roland Weber, ist jetzt eben Priester geworden. 2021 war seine Primiz. Und ich durfte Primizprediger sein. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja, also in der dritten Generation sozusagen haben wir in unserer Familie jeweils einen Priester.
Mit Ihrem Namensverwandten, dem verstorbenen Papst Benedikt, Josef Ratzinger, sind Sie nicht verwandt, oder?
Natürlich hat es da dann Ahnenforschung gegeben, als er der Papst geworden ist. Ganz interessante Projekte, gerade auch die Passauer haben sich darum bemüht. Ich habe einen Papst vor seiner Papstweihe getroffen, wie er damals 1987 mit Johannes Paul II. In Augsburg war. Und da hat dann er gemeint, ja, über Adam und Eva sind wir sicher verwandt. Ich bin ihm dann mal noch begegnet, wie er Papst war, wie wir als Dekane in Rom waren. Da hatte er natürlich noch weniger Zeit, als ich mich vorgestellt habe als Namenskollege von ihm, meinte er nur, ja, wirklich? Mehr Zeit hatten wir nicht zum Gespräch. Also die letzten 300 Jahre sind wir nicht verwandt. Ja, das kann man überprüfen.
Wann hat denn dann für Sie die Entscheidung festgestanden? Wann wussten Sie, ich will Priester werden?
Ich war in der Jugendarbeit sehr aktiv, bin Gruppenleiter geworden, war Oberministrant, hatte Ministrantengruppe und eine Jugendgruppe. Und da lernte ich viele Kinder, Jugendliche kennen, die wie Fähnchen im Wind sind. Die sagen heute so, morgen anders. Dann sagte ich, ja, wie kommt denn das? Und dann ging mir auf, sie suchen Anerkennung. Und dann brauchen sie eben, um Anerkennung zu finden, auch die Haltung, dass sie eben anderen nach dem Mund reden. Und dann ging mir erst auf, dass das, was ich erfahren habe, nicht selbstverständlich ist. Der Glaube gibt mir schon Anerkennung. Gott schenkt mir diese Anerkennung. Deshalb kann ich auch gegen die Mehrheit hinstehen, meine Meinung vertreten. Und mir ging dann erst auf, welches große Geschenk der Glaube an Jesus Christus darstellt, damit Menschen aufrichtig durchs Leben gehen können, damit Menschen nicht einknicken, damit Menschen nach ihrem Gewissen handeln. Das war für mich eigentlich der wesentliche Berufungspunkt. Ich hatte früher schon als Kind auch mal so den Gedanken, haben aber schnell verworfen, ich wollte eigentlich Bauingenieur werden. Und das war eigentlich dann letztlich entscheidend in der Jugendarbeit. Ich habe dann als Leistungskurse Chemie und Religion gewählt. Ich wollte, wenn ich nicht Pfarrer werde, werde ich Chemiker. Das war für mich die Alternative.
Aber haben Sie die Entscheidung jemals bereut?
Bis heute, also nach 40 Jahren, kann ich sagen, ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Und ich habe wiederholt ja auch gesagt, ich würde es wieder machen. Diese tiefe Freude, die ich schenken kann und die ich erfahre, ist etwas, was mich wirklich erfüllt.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Pfarrer, Sie haben uns ja gerade schon berichtet, wie Sie jetzt Priester geworden sind, wie Sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, wie ist es dann weitergegangen? Sie waren lange Zeit hier in Augsburg und ich glaube, die meisten von damals kennen Sie noch als Pfarrer in St. Max und als der Leiter der allerersten Pfarreiengemeinschaft, die es hier bei uns in Augsburg gegeben hat.
Gern erinnere ich mich zurück an diese 17 Jahre von 1993 bis 2010, wo ich die Pfarrei St. Max geleitet habe. Und eben ab 1998 kam dann St. Zimpert dazu, Pfarreiengemeinschaft. Es galt zunächst einmal darum, dass alle beiden Pfarrgemeinderäte zusammenkommen und miteinander auch einen guten Weg finden, wie wir als Pfarreiengemeinschaft Gottesdienste verteilen, wie wir als Pfarreiengemeinschaft auch über den Tellerrand der eigenen Pfarrei hinausschauen. Das war gar nicht so ganz einfach, weil natürlich St. Zimpert eine wesentlich kleinere Pfarrei ist als St. Max, dass keiner glaubt, ich komme zu kurz. Und wir haben dann 1994 dieses Projekt Neuanfangen gestartet und da waren wir auch schon in der Innenstadt mit den anderen Pfarreien und natürlich ökumenisch verbunden. Und da haben wir auch schon über den eigenen Tellerrand rausgeschaut, waren auch mit St. Zimpert schon verbunden. Es war eine ganz tolle Aktion, um hier auf Stadtebene den Glauben wieder neu zu bewerben, zu wecken, ins Gespräch zu kommen. Es kommt dann dazu, dass ich als typische Stadtpfarrei mit St. Max die Anonymität in der Stadt auch sah und große Aufgabe für mich darin bestand, mitzuhelfen, dass Anonymität in der Stadt mit dieser großen Fluktuation in gewisser Weise überwunden werden kann. Das versuchte ich, indem ich dann Kreise bildete, Familienkreise, Bibelkreis. Eine sehr engagierte Frau in unserer Pfarrei warf mir dann vor, dass ich an Kreiseritis leide. Da mussten wir dann doch alle miteinander sehr lachen.
Und ich glaube, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das war auch etwas, was Ihnen immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und immer noch wahrscheinlich auch Spaß macht, oder?
Mit Kindern und Jugendlichen bin ich ja immer verbunden. Dadurch, dass ich schon als jugendlicher Gruppenleiter war, war mir Kinder- und Jugendarbeit immer wichtig. Ich war ja dann auch 7 Jahre lang Jugendseelsorger für die ganze Region Augsburg. Wir hatten auch ein eigenes Jugendhaus in Oberwittelsbach, wo wir ganz viele Jugendkurse durchgeführt haben. Insofern war ich dann auch vernetzt mit vielen Jugendlichen und konnte da auch meine Hobbys sehr gut einbringen. Denn gerade in der Jugendarbeit spielt es eine große Rolle, dass du einfach auch, wie du bist, dich einbringen kannst. Dass Glauben und Leben zusammenspielen. Ich habe Wochenenden gemacht mit Musikgruppen, mit Jugendchören und Instrumentalgruppen. Ich habe Wochen gemacht mit Leuten, die gerne in die Berge gehen. Wir sind bis Schwierigkeitsgrad 3 sogar geklettert. Wir haben Glaubenslebenswoche gemacht, wo wir miteinander in einem Haus gewohnt haben und jeder ist in die Arbeit oder in die Schule gegangen, frühs und abends haben wir dann unsere Impulse gehabt. Das hat mich selber auch sehr bereichert. Und was in der Jugendarbeit für mich auch ein großes Geschenk war, dass Jugendliche sich keine Blatt vor den Mund nehmen. Ja, diese Offenheit ist gefordert, dass man sich hinterfragen lässt und dass man in dieser Offenheit miteinander umgeht. Das habe ich sehr schätzen gelernt.
Herr Ratzinger, wir haben schon gesprochen, dass es tatsächlich in der heutigen Zeit, wo auch die Kirchenaustrittszahlen steigen, wo immer weniger Kinder getauft werden, dass es schwieriger wird, Kinder und Jugendliche für den Glauben zu begeistern. Jetzt gibt es aber eine schillernde Persönlichkeit, die im Moment in aller Munde ist, die jetzt im nächsten Jahr sogar heilig gesprochen wird. Der Papst hat den Termin für die Heiligsprechung von Carlo Acutis bekannt gegeben. Er ist der erste Millennial, der heilig gesprochen wird. Ein junger Mensch, der es geschafft hat, Teenager für den Glauben zu begeistern. Was glauben Sie, wie wichtig sind denn solche Persönlichkeiten wie Carlo Acutis für unsere Kirche?
Ich glaube, dass es schon immer wieder an Einzelpersonen liegt, welche Ausstrahlung sie haben, ob sie dann auf ihre Umgebung wirken können. Und der Carlo Acutis mit seinen Fähigkeiten auch im digitalen Raum, denke ich, hat da wirklich eine Wirkung. Auf der anderen Seite erleben wir ja auch die große Auseinandersetzung, wie er auch natürlich kritisiert wird oder auch die Verehrung von ihm kritisiert wird. Und man kann ganz schnell auch jemanden sozusagen zur Seite schieben mit Argumenten, ja, die immer irgendwo auch nahe liegen. Ich erlebe bei mir in meiner Arbeit, dass es ganz wichtig ist, Menschen zu finden, die für den Glauben stehen, die auch ein Charisma haben, die eine Ausstrahlung haben, die Überzeugungskraft haben und die andere mitreißen. Mit meinen 66 Jahren merke ich, dass ich sehr weit weg bin und dass es da oft viel schwerer ist. Ich mache weiterhin auch Unternehmungen mit Jugendlichen, bin mit Jugendlichen auch im Sommer immer wieder bei Jugendfahrten unterwegs, trotz meines Alters. Ich schlafe im Freien mit Jugendlichen, mache Touren, auch mehrtägige Bergtouren mit Jugendlichen. Es ist für mich schon wichtig, Leben und Glauben zusammenzubringen, miteinander so eine Woche zu erleben, an Grenzen zu stoßen, physischer und psychischer Natur. Und dann wird es spannend. Ja? Was spielt da der Glaube für eine Rolle in solchen Situationen? Wie gehen wir miteinander auch um, wenn wir merken, dass der eine stärker und der andere schwächer ist? Haben wir die Geduld füreinander? Das finde ich immer wieder prägend und ich möchte auch helfen, dass Kinder, Jugendliche solche Erfahrungen machen können.
Feste feiern. Ich glaube, davon haben wir jetzt im Advent und dann in der Weihnachtszeit genug. Wie Sie als Pfarrer diese besondere Zeit jetzt erleben, das wird gleich Thema sein hier bei Radio Augsburg Cappuccino.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Der Advent hat angefangen und für Sie geht jetzt ja auch das Feiern nochmal weiter in der nächsten Woche. Am Nikolaustag feiern Sie nämlich auch Patrozinium. Ihre Kirche ist dem heiligen Nikolaus geweiht. Wie feiern Sie denn den Nikolaustag? Kommt da bei Ihnen der Nikolaus auch in die Kirche?
Schön, dass Sie diese Frage stellen. Geht zum Patrozinium St. Nikolaus. Muss natürlich der heilige Nikolaus auch am Sonntagnachmittag, das ist dann der 8. Dezember, in die Kirche kommen. Das machen wir Jahr für Jahr, ganz besonders mit den Kindergartenkindern, aber auch Schulkinder sind da herzlich eingeladen um 15 Uhr. Und der Nikolaus, der Bischof Nikolaus, bringt dann auch ein paar Engel mit und dann gibt es da kleine Andacht. Es gibt Musik und Lieder werden gesungen miteinander und natürlich gibt es auch eine Bescherung dabei. Und da habe ich immer die Möglichkeit, dass der heilige Bischof Nikolaus dann auch Geschichten aus seinem Leben erzählt.
Ich glaube, mit Ihnen als Lehrer in der Schule, da wissen die Kinder in Großaitingen auch sehr genau, dass der Nikolaus jetzt nicht einfach ein Schokoladenweihnachtsmann ist, gell?
Gerade beim Schokoladen-Nikolaus stellt sich ja immer die Frage, bekomme ich überhaupt noch einen Bischof-Nikolaus? Und der St. Benno Verlag, der bietet wirklich Schokoladen-Nikoläuse an mit der Mitra, mit der Bischofsmütze. Darauf achten wir auch immer. Für mich ist es ganz wichtig, hier zu unterscheiden. Wir haben auch Leute aus Ostdeutschland, die bis heute dann sagen, bei mir kommt nicht das Christkind, bei mir kommt der Weihnachtsmann. Ja, mit dieser Aussage bin ich auch konfrontiert. Bleiben wir beim Bischof Nikolaus, in der Schule ist das natürlich auch Thema, aber auch bei den Senioren. Wir haben ja auch Seniorenkreise und ich werde in diesem Jahr bei einem Seniorenkreis, der dann gerade am 5. Dezember sich trifft, auch wieder Bischof Nikolaus spielen dürfen.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Pfarrer Hubert Ratzinger und ich, wir sitzen hier gemütlich bei einer Tasse Kaffee. Aber so gemütlich, wie wir es jetzt heute hier haben, ist die Adventszeit heute ja oft gar nicht mehr. Wir hetzen von einem Termin zum nächsten, bei der Arbeit, in der Freizeit, überall geht's rund. Erleben Sie das auch so als Pfarrer?
Ich genieße die Begegnungen im Advent. Ich bin nicht derjenige, der darüber stöhnt, sondern ich sehe es immer als Chance, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wenn es Adventscafés gibt. Für mich war am Anfang es ein großes Problem, wenn es dann schon Plätzchen gibt oder die Teller recht reichhaltig belegt sind, weil ich das aus meiner Kindheit nicht kenne. Da gab es keine Plätzchen im Advent, sondern erst ab Weihnachten. Mhm. Und das war ein striktes Gebot in unserer Familie.
Haben Sie noch gefastet im Advent?
Gefastet kann man nicht sagen, aber es gab zumindest keine Plätzchen und nur ganz einfache Kuchen im Advent.
Wie haben Sie denn sonst diesen Advent als Kind erlebt? Der hat ja immer einen ganz besonderen Zauber. Können Sie sich da noch an bestimmte Ereignisse, Momente erinnern?
Ich kann mich da an sehr viel erinnern, weil unsere Mutter sich da wirklich bemüht hat. Wir haben jeden Abend uns zusammengesessen in der Familie. Sie hat gern Geschichten aus dem Buch vorgelesen. Beim Adventskalender durften wir immer Türchen öffnen am Abend. Und das wurde dann wieder zugebügelt und der gleiche Kalender kam dann im nächsten Jahr wieder. Das ging also nur immer um Bilder. Und dann um den Adventskranz sitzend haben wir gesungen und unser Abendgebet verrichtet. Das war immer etwas sehr Heimeliges und unsere Mutter hat sich da wirklich Zeit genommen dafür. Und ich denke auch, meine Geschwister erinnern sich da mit mir zusammen sehr gern zurück.
Wie war es dann, als es dann Richtung Heiligabend hinging? Dieses gemeinsame den Christbaum schmücken, die Krippe aufstellen. Wie war das bei Ihnen zu Hause?
Wir haben miteinander den Adventskranz geflochten, haben das Reisig geholt aus dem Wald, haben gesucht, wo da entsprechende Bäume gefällt sind. Christbaum schmücken war immer die Aufgabe von meiner Mutter. Da durften wir gar nicht dabei sein. Wir durften nur dabei sein, wenn es darum ging, den Christbaum in den Christbaumständer reinzusetzen. Aber der Christbaum schmücken, das war dann die Überraschung. Am Heiligen Abend wurde das eh erst gemacht. Und da hat mein Vater dann auch die Krippe aufgestellt, die er selber geschnitzt hat. Da kam dann von Jahr zu Jahr auch eine neue Figur dazu. Später hat dann auch mein Bruder einmal eine Figur dazu geschnitzt, die man zugestellt hat. Da waren wir dann eher mal dabei, wie wir dann Studenten waren und so. Aber bis dahin mussten wir immer vor der Tür warten. Wir durften dann das Evangelium raussuchen schon vor der Tür und die Lieder raussuchen, die wir dann eben am Christbaum gesungen haben.
Spüren Sie heute auch noch diese Vorfreude aufs große Fest, diesen besonderen Zauber der Weihnacht?
Also ich genieße es zum Beispiel mit Jugendlichen die Frühschichten zu machen. Am Samstagmorgens machen wir die inzwischen. In der Adventszeit, wo dann ja auch der Weg auf Weihnachten hin gestaltet wird. Wir machen mit den Firmanten jedes Jahr eine Waldweihnacht, wo wir durch den Wald gehen und dann am Christbaum, an einem Baum, den wir als Christbaum ausgewählt haben, auch Kerzen entzünden. Da merke ich dann schon natürlich, dass Weihnachten nahe ist. Ich muss dann schon schauen, dass ich die Termine nur auf die Reihe kriege, auch die Vorbereitungen passen. Im Vordergrund steht aber dann doch im Heiligen Abend die Vorbereitung auf die Predigt, sodass ich jetzt gar nicht so entspannt Abend essen kann. Da bin ich schon angespannt. Auf der anderen Seite, wenn dann die Glocken läuten zur Heiligen Nacht, wenn die Bläser schon im Vorfeld spielen und ich komme dann zum Gottesdienst, wenn so viele Ministranten da sind, da ist natürlich die Freude schon groß.
Das glaube ich Ihnen. Was ist der allerschönste Moment für Sie dann an Weihnachten? Ist das dieser Moment, wo das Stille Nacht erklingt in der Christmette?
Für mich ist der schönste Moment, wie ich beim Einzug das Christkind mitnehme und dann in die Krippe lege.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg, Cappuccino.
Mein Gast heute an diesem ersten Adventssonntag, das ist Pfarrer Hubert Ratzinger aus Großaitingen. Herr Ratzinger, Sie sind ja ein sehr sportlicher Mann, gell? Ich habe Sie schon hoch zu Ross gesehen auf Fotos vom Leonhardi-Ritt. Sie laufen gerne, Sie wandern gerne. Klettern auch?
Ja.
Klettern auch? Sie pilgern auch gerne? Also erzählen Sie mal ein bisschen, was machen Sie denn alles so an Sport?
Dadurch, dass ich von Lindau komme, wo das Wasser so nah und die Berge so nah sind, ist Schwimmen wichtig, Schlittschuhfahren, Skifahren, Bergsteigen. Dann war ich Geräteturner, habe auch Wettkämpfe geturnt. So diese Beziehung zum Körper war mir immer wichtig und auch eine große Freude. Vom Zehenspitzen bis zum Kopf, gerade im Geräteturnen brauchst du alle Muskeln. Bis heute gehe ich gern noch in die Berge, gerade auch mit meiner Familie. Ich war jetzt im Sommer im Wilden Kaiser, haben eine schöne Klettertour gemacht, das heißt Kopftürlgrat zum Elmauer Halt. Wunderbare, schöne Tour. Was mache ich sonst? Gerade das Pilgern. Ich muss immer sagen, ich bin eigentlich inzwischen zum Flachland-Tiroler geworden durch die Pilgerei auf dem Jakobusweg. Das hat mich sehr inspiriert, seit ich eben in St. Max mit der Jakober Kirchweih konfrontiert wurde, war das für mich ein Thema. Und ich bin zweimal mit jeweils einer Gruppe in 8 Jahresetappen nach Santiago gepilgert und dann auch verschiedene andere Strecken in Deutschland und in Frankreich mit Gruppen absolviert.
Warum pilgern? Was gibt Ihnen das?
Das Schöne daran ist, sich auspowern zu können, diese Beziehung zum Atmen zu finden, dieses tiefe Ausatmen, Einatmen, die Naturverbundenheit, in Einklang zu kommen mit der Natur, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang erleben zu können, die unterschiedlichen Erscheinungen von Natur, je nachdem wie das Sonnenlicht steht, die Auseinandersetzung mit Hitze und mit Regen. Als Pilger gilt es weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. Dann eben natürlich in diesem Sport mit anderen eins zu werden und einander zu stützen, einander zu tragen, erleben zu dürfen, dass du auch als Sportler in der Gemeinschaft mehr leisten kannst als allein. Das ist etwas ganz Schönes.
Mhm. Was war denn Ihre schönste Reise? War das Santiago de Compostela? War das die Pilgerreise, wo Sie sagen, die wird mir ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf gehen?
Auf jeden Fall. Also wenn man das so überlegt, ich war ja schon mit Jugendlichen als Bibelwanderer unterwegs, als Jugendseelsorger in den Pfingstferien eine Woche. Und wie ich dann 1999 begann, in 8 Jahresetappen nach Santiago zu pilgern, das sind Erfahrungen, die mich sehr prägen. Das ist ein kostbarer Schatz. Ich bin von diesem Pilgerfieber infiziert, sodass ich ja weiterhin jedes Jahr pilgere. Ja, seit 1999 bis heute sind ganz wenige Jahre, wo ich nicht gepilgert bin. Zum Beispiel im Jahre 2007 und im Jahr 2020 und 2021 wegen Corona. Aber sonst war ich jedes Jahr mit einer Gruppe auf dem Jakobusweg unterwegs. Mhm. Und das sind tiefe Erlebnisse, die Naturverbundenheit, aber dann eben auch diese Auszeit, was ich eben sehr schätze, dass Menschen dann sagen, Mensch, muss ich so alt werden, um zum Beispiel solche Bibelgespräche erleben zu können? Muss ich so alt werden, um solche Glaubensgespräche führen zu können? Das sind auch Erfahrungen von Mitpilgernden, die mich sehr bereichert haben, wo ich sage, denen ich konnte wirklich auch was geben oder wir haben uns gegenseitig beschenkt, in dieser Offenheit miteinander umzugehen.
Ja, Herr Ratzinger, damit kommen wir auch schon so langsam zum Abschluss unserer Sendung. Ich beschließe ganz gerne unser Gespräch mit einem kleinen Steckbrief, mit einem kleinen kurzen Fragenkatalog, wo ich Sie nochmal bitte, kurz und prägnant zu antworten, weil es einfach so ein bisschen noch Einblick in Ihr Innerstes gibt. Herr Ratzinger, der schönste Moment in diesem Jahr für mich war?
Das 40-jährige Priesterjubiläum.
Ich bin dankbar für...
Für die Gemeinschaft, die mich trägt.
In meiner Kirche St. Nikolaus, da fühle ich mich
sehr wohl. Ich genieße es, beim Vater unser Glaubensbekenntnis erfahren zu dürfen, wie das Gebet der anderen mich trägt.
Mhm. Im Advent mache ich am liebsten
Adventslieder singen.
Mein Weihnachtswunsch lautet
Frieden in der Ukraine.
Mein Neujahrsvorsatz für 2025 ist,
dass ich noch mehr zuhören kann.
In meinem Leben will ich unbedingt noch erreichen oder machen?
Also, dass ich tief erfüllt in den Ruhestand gehen kann.
Sehr schön. Herr Pfarrer Ratzinger, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und für Ihren Besuch heute hier bei uns im Studio.
Dankeschön. Auch Ihnen, Frau Fischer, viel Kraft für Ihre Arbeit und vergelt's Gott für Ihre Arbeit hier.
Und eine schöne Adventszeit wünsche ich noch.
Danke gleichfalls.
Radio Augsburg Cappuccino. Der Sonntagstalk bei Radio Augsburg. Radio Augsburg.